Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 29. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Karochwil.
Und produziert wird unser Podcast nach wie vor von Pascal Riedel, der heute wahrscheinlich seine helle Freude daran haben wird, dass ich mal wieder mit meinem alten Mikro aufnehme. Ich hoffe, es klingt trotzdem einigermaßen. Jan, du hattest ja, glaube ich, schon auf Instagram geteilt, dass wir unter einigermaßen komplexen Umständen aufnehmen dieses Mal. Es scheint doch geklappt zu haben. Wir haben das Internet getestet. Es ist bisher alles ganz gut. Kleine Erläuterung. Ich bin auf Hochzeitsreise auf einer sehr schönen Insel gestrandet, wo das Internet relativ gut ist, aber manchmal so seine Aussätze hat und man sich nicht hundertprozentig darauf verlassen kann. Deshalb wussten wir nicht so ganz, wie das mit der Aufnahme klappen könnte. Aber wie gesagt, es scheint alles funktioniert zu haben. Es scheint so, als würde dein Special nicht benötigt werden, aber wir freuen uns natürlich trotzdem sehr, sehr darauf. Und das haust du dann, glaube ich, in 2 Wochen raus, wenn ich es richtig verstanden habe, Jan. Gemeinsam mit einer anderen Sache, ne? Du bist richtig, richtig im Content-Production-Game drin gerade.
Ich bin richtig, richtig im Content-Production-Game. Genau. Ja, erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Fragen für das Q&A. Das war ja unser Plan B. Das habe ich ja versprochen, dass wir die Fragen auch verwerten, wenn es klappt. Und es klappt jetzt. Also super. Und ich glaube, die Folge hauen wir so in 2 Wochen raus. Das füllt ja nur noch mehr eure Podcatcher. Umso besser. Und das andere, was du angesprochen hast, ja, mein Buch kommt raus. Und zwar, ich glaube, am 16. oder 17. November, offiziell sogar schon am 3. November, aber ich glaube, da gibt es ein paar Überschneidungen. Wer also Lust hat, es zu lesen, nochmal, es heißt Der Sport von Morgen, wie künstliche Intelligenz, Biohacking oder Klimawandel die Zukunft des Sports verändern. Ja, habe ich mich ausgetobt. Und ihr könnt im Grunde bei Amazon vorbestellen, bei Thalia vorbestellen, was auch immer. Könnt ihr googeln. Ich glaube, wir packen auch noch einen Link in die Shownotes. Und ist auch ein relativ großer Teil zu Floorball drin. Es ist so ein bisschen ambivalent, positiv, negativ. Ne? Es gibt ja Gründe, warum vielleicht die Sportart noch nicht so ganz riesig ist. Und das versuche ich da auch aufzubereiten. Also ist auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und ich tummel jetzt tatsächlich so von verschiedenen Podcasts, Szene-Podcasts im Basketball und im Handball und Fußball und sowas durch die Gegend, um da so ein bisschen Promo zu machen. Und jetzt muss ich sogar noch einsprechen. Also jetzt am Abend habe ich immer dieses Mikro hier bereit und ich lese mein Buch vor. Da merke ich auch, wie viele kleinen Druckfehler der Lektor noch übersehen hat. Aber das ist eine andere Geschichte.
Wird es das Ding als Audiobook geben? Vom Autor persönlich verlesen oder wie ist das?
Ja, also mich hat das überrascht, dass relativ viele Leute, die dann irgendwie Wind davon bekommen haben, die haben mir geschrieben und gesagt, ja, gibt's das auch als Hörbuch, ne? Weil heute irgendwie hängt jeder an seinem Podcast dran. Und ich meinte, na ja, weiß ich nicht. Und habe beim Verlag angefragt und die meinten, ja, wir fangen jetzt damit auch irgendwie an, aber wir wissen noch nicht und so weiter und so fort. Ich sage, ja, wenn es jetzt rausgeht, dann sollten wir es haben. Und dann meinten sie, ja, aber wir haben keine Sprecher. Und dann habe ich gefragt, okay, ich schicke euch mal eine Leseprobe. Und dann meinen sie, ja, das ist viel besser als gedacht. Ja, machen Sie mal. Und dann spreche ich jetzt an einem etwas verlängerten Wochenende ein und dann haben wir es auch in die Ohren. Aber ich glaube, als Buch ist es tatsächlich, glaube ich, als gedrucktes noch viel besser, weil da gibt es so ein Innenteil mit verschiedenen Fotos und ein paar Sachen sind so ein bisschen übersichtlicher. Also wenn ihr es nicht so physisch mögt, dann könnt ihr gerne euch die Audio-Version irgendwo reinziehen. Aber ich glaube, dass das Buch auch was an sich hat.
Okay. Ja, ich bin sehr gespannt, Jan. Ich habe es noch nicht vorgestellt. Ich wusste nämlich nicht, dass man das schon kann, aber ich werde es dann tun. Und ja, alle anderen da draußen auch gerne das Buch vorbestellen. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir quasi Werbung in unserem Podcast schalten für ein eigenes Produkt zumindest. Also. Gut. Und in der Folge für heute haben wir wie immer einiges an News, unter anderem zum Super-Super-Finaltag im kommenden Jahr, zum 6NFC, der in Naumburg stattgefunden hat, zu Länderspielen der Nationalmannschaft, zu einem Computerspiel und mal wieder zum Fantasy-Floorball-Game. Wir reden ein bisschen über die Bundesliga und wir haben mal wieder ein Thema der Woche mitgebracht, kehren also quasi zu unserem Format zurück, was wir in den ersten so 10-12 Folgen unseres Podcasts hatten, die Älteren werden sich erinnern, und sprechen über eine mögliche Neustrukturierung der internationalen Events, die sich die IFF ausgedacht hat und sind mehr oder weniger einverstanden damit, ihr werdet es hören. Es kann sein, dass wir heute uns ein bisschen öfter vertüdeln, als ihr das gewohnt seid und ein bisschen mehr durch die ganze Folge durchhaschen, weil, wie gesagt, durch diese ganze Urlaubsgeschichte und so, ich habe mich sowohl schlechter vorbereitet als sonst, als auch mehr Freizeitstress als sonst, weil wir nachher einen Paddlecourt reserviert haben. Und da muss ich unbedingt rechtzeitig da sein, damit hier vernünftig Paddle gespielt werden kann. Ja. Also, los geht's. Viel Spaß mit der Folge.
dann fangen wir mit den News an und am besten mit dem Champions Cup. Und zwar dem Champions Cup der Damen. In der Kategorie hat es die ersten Halbfinalspiele gegeben. Und zwar die Partie Torgruppen gegen Pixbo 9-2, klare Nummer, 13-0 nach dem ersten Drittel. In der Liga ist Torgruppen weiterhin ungeschlagen, 6 Spiele, 3 Siege. Da kann nicht viel schiefgehen. Es ist tatsächlich schwierig, diese Spiele über so eine IFF-App zu verfolgen, weil bei Vorlagen steht immer nur Kaupi. Und du hast keine Ahnung, welche Kaupi diese Vorlagen gemacht hat. Also muss man da immer in die Statistiken nochmal rein, also zumindest in die Übersicht der einzelnen Spieler. Naja, zweites Spiel war Vítkovice gegen Tatran, 7-4. Also auch da ist es eine nationale Nummer, also die schwedischen Mannschaften gegeneinander und die tschechischen. Und ich habe da so ein bisschen gemischte Gefühle, muss ich sagen, inwiefern das so dem Champions Cup gut tut, wenn es dann schon im Halbfinale im Grunde nur diese nationalen Paarungen gibt. Weil die gibt es ja bewusst, ne? Also da geht es ja um Geld sparen. Was halten wir davon, Tillmann?
Ja, also so hundertprozentig sicher bin ich mir dazu da auch nicht. Ich finde es natürlich ganz, auf der einen Seite finde ich es uncool, dass es jetzt schon wieder Pixbo gegen Torengruppen gibt und dann schon wieder Vítkovice gegen Tatran. Also das hätte man sich, finde ich, dann auch irgendwie aussparen können und nochmal 2 schwedisch-tschechische Duelle machen können. Und dann, wenn es dann im Finale nochmal Torengruppen Pixbo gibt, dann ist es auch irgendwo verdient. Auf der anderen Seite ist so natürlich auch garantiert, dass es im Finale dann eine internationale Begegnung gibt. Von daher, so hundertprozentig sicher bin ich mir da auch nicht. Aber wie du schon sagtest, das Problem des Euro Floorball Cups und des Champions Cups war ja über Jahre beziehungsweise fast Jahrzehnte, dass der einfach zu teuer war und die Teams da zu viel reingesteckt haben und zu wenig rausbekommen haben. Deshalb, ich glaube, wenn das jetzt einfach eine Maßnahme ist, mit der ordentlich Geld gespart werden muss oder Geld gespart werden kann, dann ist es an der Stelle wahrscheinlich in Ordnung. Ich habe noch eine kleine Nachfrage. Du hast gesagt, Torengruppen ist in der Liga immer noch ungeschlagen mit 3 Siegen aus 6 Spielen. Kannst du das erläutern?
Mit 6 Spielen ausschließlich Siege. Ich habe mir eine Notiz 6x3 gemacht. Vielleicht lag es daran.
6x3 Punkte, oder?
Ja, genau.
Ah, kryptisch. Alles klar. Okay, das hat mich ein bisschen stutzig gemacht in deiner Einleitung. Dann haben wir mal wieder eine Einsendung beziehungsweise eine News bekommen von anderen Leuten, die sie in der Floorball-Welt sehr umtriebig sind, wofür wir ja immer dankbar sind. Und zwar hat Florian Büchting sich einmal die Mühe gemacht und schon mal wahrscheinlich seine Reisen geplant und rausgesucht, wo denn eigentlich welches Superfinale wann stattfindet. Und zwar finden alle 3 großen Superfinals, also Schweiz, Schweden und Tschechien, finden alle 3 am 25.04. statt. Da kann man sich natürlich mit diversen Bildschirmen zu Hause auf dem Sofa gemütlich machen und sich diverse Superfinals angucken. Finnland ist nur deshalb nicht dabei, vielleicht, möglicherweise, warum auch immer, weil sie eine Best-of-5-Serie machen im Finale. Das nur noch mal kurz zur Ergänzung. Nee, Best-of-7 ist es ja mittlerweile. Also da gibt's kein Superfinal. Alle 3 anderen sind am gleichen Tag. Auch da, Jan, was macht das mit uns? Ich find's so semi-optimal, glaube ich.
Nee, es ist total bescheuert. Also natürlich ist es extrem hinderlich, um Reichweiten zu erzeugen, weil du bist ja auch interessiert daran, dass Leute von außerhalb, also nicht nur bei dir in deinem eigenen Land, damals beispielsweise bei so einem Livestream irgendwie mitschauen oder dass sie irgendwie dieses Finale wahrnehmen. Und stattdessen werden die halt in ihren Social-Media-Bubbles, werden die halt nur ihr eigenes Finale sehen, würden gar nichts von deinen Vereinen und von deiner Liga mitbekommen. Insofern ist es also für die Reichweite ist es schon mal nicht so gut, und natürlich auch für diese internationale Erzählung der Sportart. Also du versuchst natürlich auch irgendwie so eine Öffentlichkeit zu erreichen, irgendwie Medien und irgendwelche internationalen Portale, und die wirst du natürlich auch nicht erreichen oder nicht so optimal erreichen, wenn du alles an ein Wochenende packst. Ich befürchte aber nur, dass es bei den meisten eben damit zusammenhängt, dass auch die abhängig davon sind, wie diese Multifunktionsarenen, die sie dann versuchen in Beschlag zu nehmen, wann die halt verfügbar sind. Und vor allen Dingen müssen die ja sehr nah eben an die letzten Ligaspiele auch angelegt sein. Und wenn die jetzt alle versuchen, ihre Kalender nach dem IFF-Kalender zu richten und dann enden sie halt alle irgendwie kurz vor diesem Datum, dann ist es halt offensichtlich, dass man dann an einem höchstwahrscheinlich zumindest mit 2, wenn ich eben jetzt in diesem Fall mit 3 Ligen am selben Wochenende landet. Das ist doof. Aber da könnte man natürlich auch vor einer Saison sich ein bisschen abstimmen. Aber das sehe ich halt nicht in die Strukturen rein.
Ja, vor allem, weil, also gerade zu den Events kann man sich ja durchaus auch mal vorstellen, als Floorball-Fan vielleicht ein bisschen zu reisen, ne? Gerade wenn du dann irgendwie absoluter Floorball-Crack irgendwie im Norden bist, ist es ja nicht komplett ausgeschlossen, dass du irgendwie zumindest mal versuchst, Ja, wobei ich wollte gerade sagen, Schweden und Finnland zu besuchen, aber Finnland hat ja kein Superfinale, von daher gibt es wahrscheinlich doch nur sehr, sehr wenig Leute, die sich überhaupt zwei von den Superfinals angucken würden. Ja, aber wie du schon sagtest, ich finde es ein bisschen schade. Wie dem auch sei, den 25.04., der sei euch hiermit schon mal ans Herz gelegt, den könnt ihr euch im Floorball-Kalender schon mal dick eintragen. Ich weiß gar nicht, ob die deutsche Saison da noch schon vorbei ist. Ich glaube, da sind tatsächlich noch Spiele in Deutschland. Aber falls ihr da nicht selber irgendwie spielerisch unterwegs sein solltet, kann man sich da auf jeden Fall einen angenehmen Livestream-Tag machen, zumindest vielleicht irgendwie im Verein oder was auch immer.
Und Mitte Oktober gab's das Six Nations Turnier, die Six Nations Floorball Challenge in Naumburg. Und das war ein Turnier der deutschen Damen-Nationalauswahl. Und gemessen wurden die Kräfte mit der Slowakei, mit Polen, mit Norwegen, mit Dänemark und Lettland. Und die Ergebnisse waren, ja, vorsichtig gesagt gemischt. Es gab ein 2-7 gegen die Slowakei. Es gab ein 2-4 gegen Norwegen. Es gab ein 4-5 gegen Lettland. Es gab ein 3-4 gegen Dänemark. Also im Grunde 4 Niederlagen am Stück. Und am Sonntag, am 19. Oktober, gab es ein 4-2 Sieg gegen Polen. Das wiederum ist ein ordentliches Zeichen, weil die Polinnen, die sind ja eigentlich eine ordentliche Floorball-Nation. Trotzdem, die WM ist nicht mehr weit weg. So ganz zu diesem Favoritenkreis dieser zweiten Reihe zählt man dadurch, glaube ich, nicht, oder?
Nee, definitiv nicht. Und ja, es ist halt am Ende ist es wie immer bei einer WM, ne? Also es gibt halt dieses eine Entscheidungsspiel, da haben wir jetzt schon, ich weiß nicht, wie oft wir darüber schon gesprochen haben, es gibt dieses eine Entscheidungsspiel dann am Ende, was ja quasi das Achtelfinale ist, dieses falsche Achtelfinale. Es ist völlig egal, ob du aus den oberen Gruppen kommst, ob du aus den unteren Gruppen kommst, es ist völlig wurscht, unter die Top 4 kommst du sowieso nicht. Von daher, wenn du dieses eine Achtelfinale gewinnst, dann bist du halt unter den Top 8, dann war es wahrscheinlich zumindest mal keine ganz unerfolgreiche WM. Wenn du das eine Achtelfinale verlierst, dann ist es halt irgendwie scheiße, weil dann spielst du halt irgendwie in den unteren 8 Nationen, also spielst um die Plätze 9 bis 16 oder ich glaube realistisch weniger als 12, da kann man glaube ich nicht werden, aber spielst halt 9 bis 12, dann war es wahrscheinlich ein relativer Misserfolg, wenn man nur nach der Platzierung gehen will. Von daher, eigentlich ist es, klar, es ist kein super gutes Zeichen, würde ich sagen, es ist nicht so, als wenn man jetzt irgendwie Favorit auf Platz 5, Platz 6, Platz 7 oder was auch immer, sondern wahrscheinlich eher Underdog, was es angeht. Aber ja, ich glaube, im Endeffekt ist es auch so, dass man am Ende sagen kann, gut, dann ist man in den unteren beiden Gruppen, muss sich nicht mit den Wahnsinnsnationen Schweiz, Schweden, Tschechien, Finnland messen, sondern kann quasi so ein bisschen sich aufwärmen gegen die Nationen auf den Plätzen irgendwie 13 bis 16, die man dann ja zwangsläufig auch in der Gruppe hat und geht dann vielleicht mit breiter Brust in dieses Spiel. Ich glaube, man kann sich das so und so hinreden. Wie gesagt, du hast recht, ist kein super gutes Zeichen. Ich mache mir jetzt aber auch keine wahnsinnig großen Sorgen. Am Ende geht es halt immer um dieses eine Spiel bei der WM. Zumindest solange man in diesem Dunstkreis ist mit Deutschland, in dem wir uns gerade aktuell bewegen.
Und vom 7. bis 9. November findet ein ähnliches Turnier, auch in Naumburg, und zwar des Herrenteams statt, gegen die U23-Auswahlen aus der Schweiz, Finnland und Tschechien. Und das ist jetzt noch keine direkte Vorbereitung auf die WM, die hat ja noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem mal ein lokaler Auftritt des deutschen Nationalteams. Und es hat ja für so einige Diskussionen gesorgt, warum eigentlich diese Spiele mal wieder so in Naumburg ausgetragen werden. Da rechne ich mich gerne zu ein. Bei mir ist da einiges an Dampf aus den Ohren geschossen, weil ich es eben extrem unglücklich finde, die Herren-Nationalmannschaft, die eigentlich so das Zugpferd für die Öffentlichkeitsarbeit des Dachverbandes ist, dass man sie halt in Naumburg versteckt. Und was mir das dann so wirklich der endgültige Sargnagel war, als es hieß, dass im Grunde die Spiele nur hinter einer Paywall gestreamt werden, also von der IFF-App. Und da habe ich mir gedacht, okay, also wie gut kann man die Spiele der Nationalmannschaft verstecken, damit sie so wenig wie möglich Leute sehen? Und Kevin Kapfer vom Dachverband war aber auch so freundlich und umsichtig und tiefgründig in seiner Erklärung, dass er uns versucht hat zu erklären, woran das liegt. Und um es ein bisschen zu komprimieren, also die Herausforderung ist natürlich, dass es kaum Interessenten gibt, diese Nationalmannschaften zu hosten und solche Turniere lokal auszurichten. Weder in Berlin, Hamburg, München, Köln, also irgendwie in den Ballungsgebieten, wo es wahrscheinlich am meisten Sinn ergeben würde, noch in so den Hochburgen, vielleicht in den mittelgroßen bis kleineren Städten. Und das ist natürlich das Hauptproblem, ne? Also wenn das jemand hosten kann, dann kann jetzt der Dachverband sich nicht seine ganze Struktur irgendwie umziehen und irgendwo anders abwickeln. Dafür fehlen einfach die finanziellen Mittel. Und auch die Erklärung zu dieser Paywall war, es ist halt deutlich einfacher, über die IFF-App zu streamen. Wenn man das aber tut, muss man wiederum über diese Paywall gehen. Und das ist dann natürlich schon sehr unglücklich. Also es läuft alles immer darauf hinaus, wie viele Ressourcen dem Verband zur Verfügung stehen. Und wenn hätte man mehr Leute, dann könnte man die Sachen vielleicht noch ein bisschen anders organisieren, hat man aber nicht. Und da kommen wir wieder mit der Schleife zurück darauf, dass man eigentlich mehr Leute braucht, mehr Ressourcen, mehr finanzielle Ressourcen, um diese Leute einzustellen. Aber da würden wir uns wahrscheinlich oder würde ich mich wahrscheinlich wiederholen.
Ja, genau. Was ich noch ganz wichtig finde, du hast es gerade so ein bisschen angerissen. Kevin hatte gesagt, dass durchaus auch versucht worden ist, vor allem für den Sixth NFC jetzt wohl, der ja auch schon ein relativ großes Event ist eigentlich, wo auch relativ lange schon vorher bekannt ist, dass der irgendwie stattfindet. Den muss man ja ausrichten, als Teil dieser Sechs-Nationen-Konglomerat, sag ich jetzt mal. Wurde seitens von FD wohl auch versucht, auf verschiedene Vereine zuzugehen. Oder was heißt versucht, wurde wohl auch gemacht. Und geschaut, wie denn da so das Interesse ist, an der Ausrichtung zu helfen, beziehungsweise die Ausrichtung mehr oder weniger zu übernehmen, wie auch immer. Und da gab es wohl relativ wenig Gegenliebe für sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nur für den Sixth NFC versucht wurde oder auch für diese Testspiele von der U23. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, kam da wohl relativ wenig Bereitschaft zurück, was ich schade finde. Und dann ist halt so ein bisschen... Das Einzige, was FD dann machen kann, ist wohl Naumburg, wenn ich Kevin richtig verstanden habe. Ne? Also wenn die das komplett über eigene Ressourcen abdecken müssen, dann ist Naumburg einfach eben der Stützpunkt. Da ist viel Material, da sind viele Leute in der Nähe, die sich darum ein bisschen mit kümmern können und sowas. Das ist dann wohl einigermaßen machbar. Einfach mal kurz als Verband in Alleinherrschaft, sag ich jetzt mal, wohl zu sagen, okay, wir machen das Ding jetzt in Berlin, ist wohl einfach sehr, sehr schwierig und dafür ist nicht genug Manpower vorhanden. Ich finde es ein bisschen schade, dass sich da die Vereine so mehr oder weniger komplett rausnehmen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie da die Kommunikation gelaufen ist und was da an Kosten hintersteht und was man alles machen müsste als Verein. Und wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Aber ich glaube schon, dass mit entsprechend Vorlauf und gerade solche Sachen wie Sixth NFC und jetzt diese Testspiele von der U23 Herren sind ja auch ein Stück weit Publikumsmagneten, würde ich behaupten. Also so viel cooler wird's dann halt nicht mehr, wenn man Floorball in Deutschland gucken will. Also eine Herren-WM oder eine Damen-WM werden wir in näherer Zukunft nicht bekommen. Und die Testspiele sind ja jetzt auch nicht gegen, ist jetzt nicht böse gemeint, aber nicht irgendwie gegen Belgien und Österreich oder sowas in der Richtung, sondern halt schon gegen Top-Teams. Klar, nicht die A-Vertretung von denen, aber die U23 von denen, die kann schon auch ziemlich vernünftig Floorball zocken. Also das ist mit Sicherheit besser als alles, was man sonst an Floorball in Deutschland zu sehen bekommt. Von daher, ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie es kommuniziert wurde. Ich weiß auch nicht, welche Vereine angeschrieben worden sind. Hat Kevin nicht gesagt, ist auch alles gut. Wir sind hier ja nicht irgendwie offiziell, um Leute in Schutz zu nehmen oder Leute anzuklagen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass da dann in Zukunft mehr von den Vereinen kommt. Also gerade
ab und zu.
gerade so Vereine, die halt in letzter Zeit wirklich viel gemacht haben in Öffentlichkeitsarbeit und sowas in der Richtung. Es tut mir auch leid, dass ich da immer wieder über Holzbüttel und Chemnitz sprechen muss. Aber es gibt da so einen Spruch, wie ist das, aus großer Kraft erfolgt große Verantwortung. Und ich würde es ganz cool finden, wenn sich solche Vereine dann vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr drum bemühen, auch mal quasi ihre Ressourcen, die sie sich ja aufgebaut haben in den letzten Jahren, zu nutzen, um da mal ein richtig cooles Event zu wuppen. Und vielleicht ist es ja auch möglich, dass irgendwie ein Agreement geschlossen wird. Ich glaube, die konzentrieren sich gerade eben alle sehr auf ihre Öffentlichkeitsarbeit und ihren Standort und ihre Bundesliga und sowas. Das ist ja auch okay. Oder Nachwuchsarbeit oder Damen oder was auch immer. Aber vielleicht könnte man ja auch sagen, dass sich irgendwie 3, 4 von den großen Bundesliga-Vereinen zusammenschließen, die sagen, die nächsten Events teilen wir irgendwie unter uns auf und schicken uns gegenseitig vielleicht ein bisschen Manpower hin und her oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sehr, sehr cool finden, wenn da in Zukunft mehr geht und wenn nicht alle Länderspiele immer in Naumburg stattfinden müssen.
Und wenn ihr am 7., 8., 9. November, wo diese Spiele stattfinden, eben keine Lust habt, nach Naumburg zu fahren und auch keine 6, 7, 8 Euro für ein Testspiel in der Nationalmannschaft ausgeben wollt, habt ihr vielleicht etwas mehr Freizeit und dann könnt ihr das Computerspiel von Floorball League, das 2010 released wurde, in einen Relaunch genießen. Und zwar kann man das Spiel jetzt neu herunterladen in aufgefrischter, refurbischter, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn man so Spiele nochmal so aufbereitet, damit sie so ein bisschen flüssiger und glänzender
remastered,
sind.
Remastered, Jan. Remastered,
Entschuldigung. Nicht meine Ecke.
Du Anti-Nerd.
Also remastered. In remasterter Version könnt ihr es bei Steam herunterladen für ein Schnäppchen, 8,77 Euro. Man könnte sagen, ein Freundschaftsspielpreis. Und also ich habe dazu etwas gemischte Gefühle. Also jemand hat mich angefragt, ob ich dieses Spiel schon gespielt habe und ich habe gesagt, ja, habe ich, im Jahr 2010, also vor 15 Jahren. Und es ist zwar schön, dass man irgendwie so das nochmal so ausgräbt und dann irgendwie neu frisch macht, aber ich frage mich halt, dass gerade mit den heutigen Mitteln wir einfach 15 Jahre später kein anderes Spiel geprogrammiert haben. Und wenn, dann haben wir halt nur das von 2010 einmal frisch lackiert. Aber gut, besser als nix, ne?
Ja, und also ich habe es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig verfolgt, aber es soll ja scheinbar auch noch deutlich aufgemodelt werden. Also es soll ja noch irgendwie so nach und nach erweitert werden. Und ich glaube, es sind irgendwie so zwei Dudes, die sich das jetzt, die sich da die Rechte zu organisiert haben oder wie auch immer. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wollen die tatsächlich auch ein neues Spiel rausbringen. Ich weiß nicht, ob es ein komplett neues wird oder ob quasi auf die alte Engine aufgesattelt wird und dass zumindest die Grafiken überarbeitet werden oder was auch immer. Aber auf jeden Fall ist da wieder einiges in der Mache. Und hattest du schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, dass man kann sich das Ganze auf Steam runterladen. Und es gibt mit Sicherheit genug Leute, die ihre Steam-Library gefüllt haben ohne Ende. Also wenn ihr mal 8,77 € übrig habt, dann schießt sie da gerne rein. Das ist sicherlich ein cooler Support. Und dann schauen wir mal, wo das Ganze noch hingehen kann.
Ja, vielleicht wird es so eine Entwicklung nehmen wie so GTA 6, weißt du, wo dann immer so diese Memes stattfinden. Wir können schon auf dem Mars spazieren, aber es gibt immer noch kein Flowboy-Spiel. Und dann irgendwann 2072 gibt es dann irgendwie endlich so ein Hologrammspiel, wo wir durch die Luft fliegen.
Ich bin verwirrt, ja, dass du nicht wusstest, dass Spiele remastered werden, aber gleichzeitig von GTA 6 Memes Bescheid weißt.
Ich bin sehr selektiv mit meiner Aufmerksamkeit.
Das ist auch mein Eindruck, ja. Okay, von einem Flowboy-Spiel in digitaler Form zum anderen. Jan und ich haben uns letztes Mal schon über das Fantasy-Game ausgelassen, was in Zusammenarbeit mit dem werten Kollegen Flemming Kühl FZ17 mittlerweile für Deutschland existiert. Kurze Zwischenfrage, Jan. Hast du zwischenzeitlich irgendwann mal einen Spieler transferiert seit Anfang der Saison?
Nö, ich finde das unehrlich.
Das ist so gut. Weil mittlerweile hast du halt 30 Punkte mehr als ich oder so. Das ist so. Ich glaube, ich stecke jeden Spieltag bestimmt so 15 bis 45 Minuten in mein Team und überlege mir, wen ich sinnvoll transferieren kann, wer hat ein leichtes Matchup, wen kann ich dann vielleicht übernächstes Mal auch schlank wieder raustransferieren. Und ich muss mal kurz nachgucken, wie viel Vorsprung du hast. Warte. Ja, perfekt. Ja, 20 Punkte sogar nur. Aber trotzdem, es fühlt sich einigermaßen schlecht an, muss ich sagen. Und der letzte Spieltag ist auch schon wieder ganz, ganz übel gelaufen bei mir. Also ich, wir schauen mal. Auf jeden Fall bin ich beeindruckt über deine Vorgehensweise. Aber wir wollten nicht nur drüber labern, wie viele oder wie wenig Punkte wir im Fantasy-Spiel machen. Es ist nämlich seit der letzten Folge noch eine Weisung rausbekommen, die wir beide ganz amüsant fanden. Amüsant, aber auch folgerichtig. Und zwar hat die RSK wohl gesagt, dass ihre Schiris nicht am Fantasy-Game teilnehmen dürfen, weil direkte Einflussnahme und so weiter und so fort. Ich glaube, das wäre witzigerweise kein Problem gewesen, wenn es keine Preise gegeben hätte bei dem Spiel. Aber ich glaube, eine Woche nachdem das Ganze öffentlich wurde, ist Flemming dann auch noch mit ein paar Preisen um die Ecke gekommen. Ich glaube, Yamasi ist da mit drin und Flowboyshop.com und keine Ahnung. Also es gibt irgendwelche Preise zu gewinnen. Jetzt nichts irgendwie wahnsinnig Wildes, aber schon ein bisschen was in Form von Material und Gutscheinen und so. Und das war dann wohl irgendwie so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und Schiris sind hier jetzt ausgeschlossen. Und wir beide haben uns gefragt, wenn das für Schiris gilt, sollte das dann nicht auch für Spieler und Funktionäre gelten? Allerdings hätte das Spiel dann wahrscheinlich keine, weiß ich nicht, 500 SpielerInnen mehr, sondern noch drei.
Ja, es klingt halt so unfassbar deutsch, ne? Also endlich gibt's mal so eine kleine Sache, mit der man halt gemeinsam als Community Spaß hat. Und dann kommt jemand von rechts und sagt, du, sorry, aber ihr dürft da nicht mitspielen, weil hier diese und hier noch ein Paragraph. Aber du hast es schon angesprochen, so leid es mir tut, irgendwie stimmt es auch, ne? Also du musst ja irgendwie so eine kleine Leitplanke haben, weil es fängt halt damit an und dann gibt's vielleicht noch ein anderes Spiel und das ist dann vielleicht nochmal ein bisschen erweitert und jetzt geht's halt um einen Schläger, aber gut, ein Schläger sind auch 300 €, die man sich vielleicht sparen kann. Also schwierig. Eigentlich müsste man auch die Spieler und die Trainer und alle Funktionäre ausschließen. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, jetzt in der NBA, dieser ordentliche Wettskandal,
krasse Story.
Wo man sich auch fragen muss, warum so ein Junge da mit einem 12-Millionen-Dollar Gehalt da nochmal irgendwie für 50.000, 60.000 $ nochmal so extra Runden dreht. Andererseits andere Motivation.
Ist ja auch Chauncey Billups, der ja irgendwie Hall of Famer ist und aktiver Headcoach. Also wer sich damit mal auseinandersetzen will, in der NBA gehen gerade krasse Sachen ab. Da kann man sich mal ein bisschen einlesen, was Kawhi Leonard da gerade am Salary Cap vorbei macht und was die für Glücksspielprobleme haben. Und ist ganz spannend. Aber sorry, Jan.
Ach, mach ja, weiter. Genau, um wieder zurückzurudern. Also da irgendwie, ne, also es ist immer schwierig, da diese Grenzen zu setzen. Insofern kann ich das nachvollziehen. Ich hätte einen Vorschlag zur Güte. Also man könnte ja theoretisch sagen, also gut, bei den Spielern und Trainern müssen wir irgendwie sagen, guck mal, wir sind Amateursport und dadurch verdienst du damit auch irgendwie mit dem Sport nichts und dadurch sind auch deine Pflichten natürlich deutlich geringer, als wenn du jetzt ein Profisportler wärst, weil dann hast du vielleicht nochmal andere Motivation. Also da würde ich sagen, lass die Leute doch diesen Spaß haben. Und bei Schiedsrichtern oder bei Funktionären, da hätte ich mir überlegt, wie wäre es denn mit so einem Gentleman's Agreement, dass die halt keine Preise annehmen. Also das ist zwar so ein bisschen schief und seltsam und um die Ecke gedacht, aber an sich würde das ja am Ende doch irgendwie eine Lösung sein für den Fall, dass solche Leute gewinnen würden, obwohl die Motivation dann immer noch da ist. Ich stelle mir so dieses Spiel vor, weißt du, du bist Trainer deiner eigenen Mannschaft und hast aber diesen einen Spieler aufgestellt, der muss jetzt noch schnell punkten, damit du halt Tillmann überholst und dann stellst du ihn halt irgendwie aus Spaß trotzdem nochmal auf. Also ja, schwierig, ne? Alles hat seine Für und Wider.
Ja, ich habe gerade mal geguckt, auf wen wohl die Gewinne zurückfallen würden. Ob das dann eher so Platz 100 ist oder sowas in der Richtung. Ich habe mal geschaut, ich glaube, der erste nicht aktive Spieler, den ich gerade unter den Top-Leuten sehe, ist auf Platz 13 Benedikt Friedrich aus Schenefeld. Also der hätte dann wahrscheinlich eine Menge Schläger gewonnen mittlerweile.
Ja. Und es gab auch noch Anfragen vom Dachverband, ob wir zwei Sachen kommunizieren können. Und das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und zwar bietet der Dachverband Floorball Deutschland ein duales Studium, Bachelor of Arts, Sport Business Management an. Und man kann sich dafür bewerben. Es fängt am 1. März 2026 an. Und es gibt auch eine Übernahmeperspektive, dass man dann im Nachhinein auch bei dem Verband dann arbeiten könnte. Und es ist eine Stelle, wo man Verantwortung in den Bereichen Leistungssport, Events und Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Und das war auch ein Punkt, den Kevin angesprochen hatte, als es eben um diese Naumburg-Geschichte ging. Das ist natürlich super, wenn eben mehr Personalressourcen zur Verfügung stünden. Genau diese Stelle ist eigentlich dafür da, gerade in diesem Marketingbereich, im Eventbereich, bei der Öffentlichkeitsarbeit den Verband zu entlasten. Also wer sein Studium voranbringen möchte und gleichzeitig auch noch mit Floorball zu tun haben will, dann ist das eigentlich ein Schmankerl, könnte man sagen. Und dann gibt es noch eine zweite Position, und zwar sucht der Verband nach ehrenamtlichen Richterinnen. Da geht es ja immer darum, dass irgendein Schiedsgericht regelmäßig Sachen entscheiden muss. Und was ich da doch ein bisschen verzwickt fand, es gibt eine Voraussetzung, und zwar dürfen sie keiner Interessensgruppe angehören. Also darunter verstehe ich tatsächlich auch die Floorballvereine als solche. Und da habe ich mir gedacht, das ist natürlich schwierig zu rekrutieren, ne? Weil du brauchst ja irgendwie so deine Community. Und wie kommst du an jemanden ran, der ehrenamtlich für einen Verband arbeitet, also sich da natürlich auch irgendeine Sympathie für diesen Verband entwickeln muss, gleichzeitig aber jetzt nicht in irgendeinem Verein drin steckt? Oder interpretiere ich das viel zu streng?
Ja, nee, du wirst schon recht haben. Also ich glaube, du wirst für diesen Job fast niemanden finden, wo du nicht irgendwie sagen könntest, du, es hat schon ein gewisses Geschmäckle. So, weißt du? Also, keine Ahnung, irgendjemand, der dann irgendwie aus dem Dunstkreis Bonn-Holzbüttgen irgendwie im Westen seine Anwaltskanzlei hat und der Cousin zweiten Grades oder sowas, der Spieler hat gesagt, hier hättest du nicht Interesse oder so, weißt du? Weil selbst der hat ja irgendwie eine Verbindung. Aber du wirst ja niemanden komplett Neutrales einkaufen können. Also, einkaufen, Anführungszeichen, ist ja ehrenamtlich. Aber du weißt, was ich meine. Du wirst ja niemanden komplett Neutrales finden. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so, dass es durchaus, es geht da ja häufig um spezielle Entscheidungen und sowas und spezielle Fälle jeweils. Es ist, glaube ich, auch häufig so, dass die dann sagen, wenn sie einen einigermaßen realistischen Bezug zu irgendeiner Person oder irgendeinem Verein oder Verband haben oder sowas, dass die sich für einzelne Fälle selber rausnehmen. Deshalb, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass da eben noch 2-3 Leute dazukommen. Und wenn die dann eine ganz lose Verbindung haben, dann ist das für 90% aller Fälle wahrscheinlich okay. Und in den 10% der Fälle, wo diese lose Verbindung eventuell eine Rolle spielen könnte, nehmen die sich halt selber raus, weißt du? Also ich habe den Eindruck, dass es in den letzten Jahren auch schon relativ gut funktioniert hat. Wir haben ja gerade in unserem Richterinnenpool, so nenne ich das jetzt ja einfach mal, sind, glaube ich, mehrere Leute aus dem Dunstkreis Leipzig. Und da hatte ich auch immer das Gefühl, wenn man sich die Urteile anguckt, dann standen unter Urteilen, die irgendwie im Dunstkreis Leipzig gefällt wurden, standen häufig halt eben diese Namen nicht. Deshalb, ich glaube, so ein großes Problem ist es nicht. Gut, und dann würden wir übergehen in unsere kleine gesonderte News-Rubrik What's Up Bundesliga.
Ja, und wir fangen mit einem Shoutout an die Social-Media-Abteilung. der Floorball-Bundesliga. Und ich muss sagen, wir haben uns ja ordentlich ausgelassen, ich glaube insbesondere Ende letzter Saison, wo dann so ein bisschen zu, alles ein bisschen zu still war. Ich muss wirklich sagen, ich bin beeindruckt. Also es ist wirklich gute Arbeit, was die Inhalte angeht. Ich konzentriere mich jetzt mal auf den Instagram-Auftritt. Da sind schöne Zusammenschnitte, tolle Visualisierung, jetzt gerade vom Berlin-Brandenburg-Derby. Da haben sie sich richtig Mühe gemacht, Vinny Jordan und Janne Markkonen in so einer Visualisierung, in Infografik zu vergleichen. Finde ich super. Und wenn wir mal meckern, dann müssen wir auch mal loben. Und ich finde die Arbeit wirklich toll. Macht weiter so. Und ich glaube, das wäre natürlich super, wenn da auch nochmal so eine Zusammenarbeit mit den Vereinen stattfinden kann, damit man halt auch die Vereine so ein bisschen mehr mitnimmt. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, das geht jetzt ordentlich bergauf.
Ja, und vor allem, also was ich cool finde, ist, dass es jetzt ja schon länger so ist. Ne? Also der Bundesliga-Account wurde ja quasi Anfang letzter Saison, glaube ich, oder nach einem Viertel letzter Saison oder so, bin mir nicht hundertprozentig sicher, wurde er quasi wiederbelebt. Und seitdem ist das eigentlich ziemlich kontinuierlich, ziemlich guter Content. Und ich sag mal, so kleine Glühlampen hatten wir schon öfter mal, weißt du? Da gibt's irgendwie einen neuen Instagram-Account, die machen mal 3 Wochen lang was Cooles und dann sind sie wieder weg. Und die ziehen das scheinbar durch, die Jungs und Mädels. Von daher, ich bin da komplett bei dir. Finde ich sehr, sehr cool. Zum Derby zum Beispiel, also zum Derby, das Derby ist, wenn ich sage das Derby, meine ich immer Schenefeld-Hamburg. Aber es gibt ja mittlerweile mehrere Derbys. Muss man ein bisschen aufpassen. Aber zum Schenefeld-Hamburg-Derby zum Beispiel gab's auch ein paar coole Sachen. Also hast vollkommen recht.
Und wenn wir loben, können wir auch so ein paar kritische Fragen stellen. Und zwar wollte ich mir das Dresden-Berlin-Spiel gönnen, wo einiges los war. Und das Problem war, es wurde über Twitch gestreamt und ich war ein bisschen spät dran und konnte weder im Nachhinein zurück scrollen, noch konnte ich im Nachhinein das Spiel schauen. Und ich wollte wissen, gab es da nicht eigentlich schon eine Absprache, dass das alles auf irgendeine Art und Weise gespeichert werden muss oder dass die Plattform des Herzens dann YouTube ist oder so, dass man eben diese Option überhaupt hat, die Spiele rückblickend zu schauen, weil, also dass ich jetzt nur Livestream habe und im Nachhinein eigentlich nichts mehr vom Spiel nachschauen kann, das finde ich scheiße aus 2 Gründen. Erstens einfach aufgrund der Marketingwirkung, weil es einfach diese Inhalte im Netz nicht gibt. Und zweitens, weil wir wieder bei dieser Diskussion sind, dass manche Vereine eben nur das Mindeste machen, damit man es zeigt, aber am Ende behalten sie halt ihre eigenen Daten trotzdem bei sich, um halt ihre Videoanalysen nur für sich zu haben. Das fand ich ein bisschen schwierig. Gibt es da irgendeine klare Weisung?
Bin ich ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig drin im Thema. Du hast aber recht, also mittlerweile soll eigentlich alles bei dem Floorball Deutschland Account, also bei dem YouTube Account Floorball Deutschland, so, soll mittlerweile eigentlich alles hochgeladen werden. Funktioniert meines Wissens nach auch ganz gut, aber es stimmt dann auch wieder, also teilweise halt nicht. Also zum Beispiel einige Spiele kommen halt super, super spät. Ich bin gerade mal auf diesen Kanal draufgegangen. Und dann ist zum Beispiel so, aus dem 7. Spieltag ist schon hochgeladen, Berlin gegen ETV, aus dem 6. Spieltag Potsdam gegen ETV. Und dann kam aber irgendwie ein paar Tage später, kam noch was vom 4. Spieltag, nämlich Dresden gegen Chemnitz. Also ja, mittlerweile, ich weiß nicht, es funktioniert scheinbar so zu 70% gut, dass die Sachen hochgeladen werden bei Floorball Deutschland. Das mit dem Streaming könnte man sich halt nochmal überdenken, ne? Also, dass alle immer noch ihre eigene Streaming-Suppe machen und einige bei Twitch sind und andere bei YouTube und dann einige auf den Vereinskanälen und andere nochmal auf ganz anderen Kanälen. Ist halt semi-optimal, ne? Verbesserungspotenzial, wie man so schön sagt.
Und jetzt wieder zurück zu etwas sehr Positivem. Und zwar bin ich über einen Post bei Holzbütten gestolpert, wo in der Partie gegen den SC Potsdam neben dem Endergebnis 13-6 auch die Expected Goals dargestellt wurden. Da war es, der Wert war 9,31 zu 6,96. Also könnte man sich da austoben. Das kennt, also diesen Wert, den kennt man ja aus dem Fußball. Ne? Also zu dieser geschätzte Chance, dass da diese Menge an Toren gefallen ist und man sieht, okay, ist diese Mannschaft eigentlich effizienter, als sie eigentlich spielt oder ist sie weniger effizient? Und man kann sehr, sehr vieles davon ableiten. Nur, wie kalkuliert man eigentlich die X-Goals im Floorball? Weil das ist ja ein unfassbar umfassender Prozess. Also du musst ja relativ viele Datenpunkte zusammentragen, musst das irgendwie ablesen können. Und ich habe mich da natürlich gleich im Kommentar gemeldet und Nils Hofferbert war so freundlich, sofort zu antworten und mir relativ viel Material zu schicken. Und man kann es so ein bisschen runterbrechen. Es gibt dieses Analysetool FB-Scanner. Und ich muss sagen, es ist wirklich erschlagend gut, basiert auf ein paar KI-Funktionen. Und man kann sich das als Verein buchen, kostet, glaube ich, 300 Euro, ist eine Yearly License für ein Team, für die ganzen Clubs sind 600 Euro. Aber ich glaube, für so eine Öffentlichkeitsarbeit, wenn man damit richtig arbeitet, ist es wirklich, wirklich überragend. Ja, und vor allen Dingen für die Trainer. Also richtig, richtig geiles Zeug. Vielleicht könnt ihr in Holzbüttgen dafür sogar so eine kleine Präsentation für die anderen Vereine irgendwo auch posten, wie ihr genau damit arbeitet. Könnt ihr so ein bisschen abfilmen und so weiter und so fort. Könnte gleich, glaube ich, auch ein bisschen virales Potenzial haben. Was wir jetzt aber mit Till mal meinten, ist natürlich, also dieses Ding scannt ja offensichtlich das Spiel und teilt den jeweiligen Spielern und die jeweiligen Situationen natürlich gewisse Daten zu. Und dann ist es in so einer komplexen Matrix drin und das wird ausgewertet und dann hat man diese Zahlen. Nur die Sache ist halt so komplex und so granular, dass man das als Einzelperson auch gar nicht prüfen kann. Also ob das jetzt stimmt oder nicht, sieht man nicht so richtig, oder?
Nee, genau. Also ich habe das auch mir angeguckt. Zumindest ich habe es nicht im Detail überprüft, konnten wir auch gar nicht. Aber ich habe es zumindest überflogen und es ist wirklich wahnsinnig viel, was die KI da scheinbar rausfiltert. Und ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, was ich davon halten soll, weil ich habe das Gefühl, eine von zwei Sachen muss wahr sein. Entweder KI gibt's ja noch nicht so wahnsinnig lange auf diesem Niveau, wo das irgendwie bei Otto-Normalverbraucher-Software mit eingesetzt wird. Ne? Entweder hat sich in den letzten, weiß ich nicht, 3 Jahren oder sowas die KI schon so gut entwickelt, dass du selbst in unserer kleinen Kacksportart, in der wirklich wenig Geld drin ist und in der wenig Leute haben, irgendwas Krasses zu machen im Vergleich zu irgendwie jetzt Fußball oder Basketball oder so, ne, hat sich selbst das bei uns schon so krass entwickelt. Ach so, und die dazu auch noch schwierig zu verfolgen ist, muss man sagen, ne, weil der kleine Lochball ist nicht immer ganz klar zu sehen. Das kommt dann auch immer davon ab. Das muss ja alles, läuft ja alles über Filmmaterial. Auf einigen Hallenböden siehst du den Ball gar nicht so richtig optimal. Dann gibt's super viele Situationen, die kann man gar nicht klar einordnen im Floorball, weil es einfach irgendwie kuddelmuddelmäßig entsteht. Ja, also ich finde das alles schwierig. Und es kann halt einfach sein, dass die KI schon unfassbar gut ist und scheinbar sich auch für so Randsportarten deutlich rasanter entwickelt hat, als ich das irgendwie bisher mitbekommen hat. Oder es ist halt auf der anderen Seite so, dass das viel Schmarren ist und man gar nicht so hundertprozentig sagen kann, ja gut, Expected Goals sind jetzt irgendwie 7, aber wenn man sich mal ein bisschen tiefer mit der Datenlage auseinandersetzt und da irgendwie im Nachkommabereich die ein oder andere Sache ein bisschen anpasst, könnte es auch 5 sein oder 9, weißt du, so dass es einfach so eine random Anzahl ist, die da mehr oder weniger zusammenkommt. Und ich fühle mich wie so ein Seiltänzer, der demnächst runterfallen wird, aber man weiß noch nicht, auf welche Seite. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde das auf jeden Fall sehr spannend. Müsste man sich wahrscheinlich ausführlicher mit auseinandersetzen, um zu prüfen, ob denn da ein bisschen was Wahres dran ist oder nicht. Weißt du, also einmal so ein bisschen den Eye-Test machen. Mhm. So 2, 3 Spiele sich einmal angucken, mal ein paar eigene Sachen rausschreiben, die einem im Spiel auffallen und dann einmal so ein bisschen schauen, okay, ist das hier einigermaßen nachvollziehbar und sinnig, was die KI macht, oder ist das Quatsch? Es ist auf jeden Fall spannend. Also wusste ich tatsächlich nicht, dass damit schon, also gerade in Deutschland, so gearbeitet wird. Und dann hat uns noch eine Nachricht erreicht, in der vorletzten Woche war es, glaube ich, groß. Und zwar hatten wir in der letzten Folge ja mal wieder zu so einer kleinen Rant angesetzt über die vielen, 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 vielen Legionäre, die in Deutschland mittlerweile spielen und was das eigentlich mit uns macht. Nämlich, dass wir es ein bisschen schwierig finden, die Liga zu verfolgen und gar nicht so genau wissen, was ist eigentlich wie spannend, welchen Spieler sollte man im Auge behalten, welchen eher nicht. Und uns hat eine Nachricht erreicht von jemandem, der scheinbar die BBL, also die Deutsche Basketballliga, sehr gut verfolgt. Da gab es wohl auch einen coolen Podcast mit Per Günther. Und das scheint in der BBL ein ähnliches Phänomen zu sein. Also auch da gibt es wohl eine sehr hohe Legionärsfluktuation, gerade natürlich aus dem US-amerikanischen Bereich, weil sich jeder Verein irgendwie 2, 3 neue US-Amerikaner jede Saison reinholt, wenn nicht sogar noch mehr. Und auch da scheint es wohl ein bisschen schwierig zu sein, weil man immer gar nicht sicher ist, gerade wenn man, häufig hat man dann einen eigenen Verein, aber auch da wird dann irgendwie die halbe Mannschaft ausgetauscht, man weiß gar nicht so hundertprozentig, mit wem kann man sich eigentlich identifizieren, mit wem nicht, was wohl auch zu so einem gewissen Disconnect führt zwischen Fans und ja quasi der Liga an sich, und das einfach so ein relativ wenig Local Heroes gibt. Also es gibt natürlich die deutschen Spieler, das sind immer die Local Heroes mehr oder weniger, aber die spielen ja häufig eine deutlich kleinere Rolle als die ganzen Legionäre. Und so in diese Richtung geht's ja auch im deutschen Floorball. Auf jeden Fall fanden wir es, glaube ich, beide einigermaßen spannend, dass die Entwicklung sich da scheinbar so ein bisschen parallel voranzugehen scheint.
Ja, ich fand diesen Begriff der Local Heroes sehr schön, weil eigentlich das bringt es relativ gut auf den Punkt, ne, dass du jemanden hast, der vor Ort tatsächlich die Runde macht. Und im Augenblick ist es so ein bisschen so, wenn ein neuer Ausländer kommt, dann ist es wie so mit Muttis siebten Freund, ne, die kommen und gehen und man weiß nicht, ob man sich da an ihn gewöhnen darf, darf man ihn Papa nennen, darf man ihn lieb haben oder kommt noch ein neuer. Also bis willen, meine Mutter war nicht so, aber ich meine jetzt allgemein. Also du weißt ja gar nicht, wie was für eine Beziehung zu diesem Spieler aufbauen sollst. Und es funktioniert ja nicht immer, wie wir jetzt gleich auch sehen werden, wenn wir uns mit der ersten Bundesliga auseinandersetzen.
Ja, definitiv nicht. Wie immer, wir wollen nicht allzu lange über die verschiedenen Ergebnisse der letzten 3, 4, 5 Wochen sprechen, nicht zu detailliert drauf eingehen, aber so ein paar Trends wollen wir uns ganz gerne noch geben und euch mitgeben. Und fangen wieder mit der Damen-Bundesliga an. Zweite Bundesliga lassen wir heute mal außen vor, kommen wir vielleicht im Winter nochmal drauf zurück. Die Damen-Bundesliga ist leider sehr langweilig. Also zumindest was den Titelkampf angeht und zumindest bisher, entgegen meiner Aussage, die ich vor irgendwie, ich glaube, 2, 3 Monaten getätigt habe, wo ich ja gesagt habe, uns könnte eine wahnsinnig spannende erste Bundesliga der Damen bevorstehen mit vielen Teams, die sich um den Titel prügeln, aber Leipzig ist leider zu gut. Kann man nicht anders sagen. Also wir haben jetzt 5 Spieltage hinter uns. Es haben noch nicht alle Teams 5-mal gespielt, aber zumindest Leipzig ist eins der Teams, die 5-mal gespielt haben. Sie haben alle Spiele gewonnen mit einer Tordifferenz von, haltet euch fest, 44-6. Also sie kriegen etwas mehr als ein Gegentor pro Spiel. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, ja, gibt ja auch ein paar schwächere Teams in der Damen-Bundesliga. Die hatten sie mit Sicherheit alle dabei und haben die einmal kurz zu Hause abgefrühstückt. Aber es ist leider nicht so. Also im Prinzip hatte Leipzig sogar ein ziemlich schweres Auftaktprogramm. Sie haben schon die 3 von mir so bezeichneten großen Mitstreiter um den Titel geschlagen, mit Hamburg, Dümpten und Bonn. Auch alle 3 sehr, sehr deutlich. Zuletzt die Lady Piranhas Hamburg mit 5-0 auswärts. Und Bonn war auch auswärts. Ich glaube, Dümpten war sogar das einzige Heimspiel. Und sie haben noch nicht mal gespielt gegen Chemnitz und Berlin, die wahrscheinlich, mal gucken, wie sich die Saison entwickelt, aber vermutlich die beiden schwächsten Teams in der Liga sein werden. Ja, und ich habe auch aus Jux noch mal kurz auf die Scorerliste geguckt. Unter den Top 30 sind 11 Spielerinnen von Leipzig. Also nicht die Hälfte, aber auch nicht wahnsinnig weit davon entfernt. Und ja, also Kompliment an die Damen. Ich könnte mir vorstellen, also aus meiner Sicht ist es jetzt wahrscheinlicher, dass sie komplett ungeschlagen durch die Saison gehen, als es letzte Saison war. Schauen wir mal, was noch passiert. Bisschen früh, um quasi den Titel schon für vergeben zu erklären, aber ey, die sind schon wirklich gut, die Ladies.
Ja, vor allem diese 16-0 gegen Weißenfels. Ich meine, vor ein paar Wochen gab es da noch enge Spiele, ne? Das ist, glaube ich, jetzt auch erstmal vorbei.
Enge Spiele oder Weißenfels war Favorit. Das Thema scheint durch zu sein. Ja, das stimmt. Und dann gehen wir rüber zu den Herren. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von den Damen. Das ist alles brutalst eng und am Tage der heutigen Aufnahme, am 2.11., könnte man die Frage stellen, was machen DHFK Leipzig? Weil die als Aufsteiger an der Tabellenspitze stehen. 17 Punkte aus 8 Spielen, haben sogar noch ein Spiel weniger als Holzbüttgen, die gleiche Anzahl Punkte haben, aber wie gesagt, ein Spiel weniger. Ja, wir haben es letztes Mal schon gesagt, ne? Irgendwie wurde viel über Potsdam gesprochen vor der Saison. Und über Leipzig gar nicht so viel. Im Nachhinein war das vielleicht nicht so klug. Und man hätte deutlich mehr über den DHFK sprechen sollen. Also Wahnsinns-Saison, die bisher spielen. Kann man nicht anders sagen.
Ja, absolut. Also die spielen sehr diszipliniert, sehr solide, vor allem auch sehr homogen. Ne? Also sie haben da jetzt paar Spieler, die vielleicht noch mal vorne ein bisschen mehr Druck machen. Aber insgesamt ist es einfach eine super runde Mannschaft. Und das Kuriose ist ja, sie haben nach 8 Spielen eine reguläre Niederlage. Also und das ist gegen Berlin gewesen, ne? Gegen den aktuell Tabellenletzten.
Also das hat ja, gar nicht gesehen. Krass.
Also ansonsten sind sie ja sehr gut gewappnet gegen die direkte Konkurrenz, auch da oben. Und wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, ich glaube, wir haben zwischen dem 1. und dem 6. 2 Punkte Unterschied. Ne? Also, dass Leipzig jetzt da oben ist, ist schön. Wir haben in den nächsten 2 Spielen können da 6 Punkte irgendwo vorbeiwandern und sie sind 6. Aber trotzdem, es ist schon beeindruckend, muss man sagen. Und bei Potsdam, also du hast es gerade angesprochen, gestern habe ich mir das auch erste Derby reingezogen, Berlin gegen Potsdam. Potsdam hat in Verlängerung 6-5 gewonnen. Ich glaube, so stelle ich mir ein Derby vor. War ordentlich ruppig. Berlin hat das Spiel noch gedreht, kurz vor Schluss geführt. Dann macht Makkonen das 5-5. Es hat ein guter Regisseur geschrieben. Und in der Verlängerung war es dann ein Powerplay-Tor. Da habe ich übrigens eine ganz kurze Regelfrage an dich. Seit wann zählt ein Schuss auf den Torwart nur abprallen lässt und der Schütze macht ihn rein, seit wann zählt dieser Schuss als Vorlage? Weil ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich irgendwann mal meine Schiri-Prüfung gemacht habe, das ist Jahrzehnte her, war das immer unterstrichen, das ist keine Vorlage. Ist das eine Vorlage?
Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie das regeltechnisch ist. Es ist mir aber auch egal. Also ich bin, glaube ich, der größte Lobbyist dafür, dass das immer als Vorlage zählen sollte im Floorball. Ich bin sowieso dafür, immer Vorlagen zu geben, wo es auch nur annähernd möglich ist, weil du tust ja keinem weh, weißt du? So, der Vorlagengeber freut sich drüber und wenn du jetzt irgendwie einen Querpass an der Mittellinie, danach dribbelt der Stürmer dreimal durch die Gegend und schießt dann irgendwie ein Tor, wenn du das Ding als Vorlage verkaufen kannst, genauso wie irgendwie einen angetickten Freischlag als Vorlage verkaufen kannst, dann kannst du aus meiner Sicht auch auf jeden Fall Abprallervorlagen nennen, weil das kann ja tatsächlich ein geplanter Spielzug sein, dass du irgendwie, keine Ahnung, einen Schlenzer von der Mittellinie ansetzt, aber du hast zwei Leute im Slot, das ist ja quasi so geplant, ne? Also vielleicht geht er rein, wenn er nicht reingeht, prallt er ab, du machst ihn rein, das ist für mich Vorlage, beziehungsweise du kannst das Wort ja einfach durch Vorarbeit ersetzen und dann ist es aus meiner Sicht gar kein Ding. Deshalb, aus meiner Sicht sollte das immer so sein. Ich bin traurig, dass es bei dir scheinbar noch nicht so war, aber scheint sich ja durchzusetzen, dass sowas als Vorlage verkauft wird. Also ich finde das super. Ich finde, man sollte das immer so machen.
Ja, aber insgesamt Potsdam, ja, vielleicht ein bisschen weniger dynamisch, es ist ein bisschen statisch aufgestellt mit den Finnen, die sind nicht so lauffreudig, die Deutschen vielleicht weniger erfolgreich, weniger erfahren. Ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen Potsdam und Leipzig. Ja, und ansonsten ist es halt eine wilde Tabelle. Dass Dresden da jetzt so runtergerutscht ist mit ihren 6 tschechischen Legionären, irgendwie habe ich so gemischte Gefühle, finde ich es nicht so schlecht. Ich finde, das wäscht einem so ein bisschen den Kopf.
Ja, ich glaube, es sind auch mehr als 6. Ich glaube, 6 sind nur die neu dazugekommen sind. Wenn ich mich an unsere letzte Folge richtig erinnere. Ja, was man dazu vielleicht noch sagen kann, der DHFK macht halt auch so ein paar Sachen, die sich also eigentlich auch nicht gehören für einen Aufsteiger, ne? Also die haben ja Dresden 14-4 weggeschossen gestern. Mhm. Das ist schon auch ein krasses Statement, ne? Also nicht nur, dass sie die engen Spiele oben an der Tabellenspitze gewinnen, sondern dass sie auch vermeintlich schwächere Teams einfach so knallhart aus der Halle ballern. Das ist schon sehr, sehr krass. Ja, und du hast es schon angesprochen, also ich finde das jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, dass Dresden so weit unten steht nach dem Umbruch, den sie da hatten und nach dem Panikeinkauf, kann man vielleicht sagen. Es hat sich ja aber auch so ein bisschen abgezeichnet, ne? Also die hatten so viele Abgänge. Und dann ist es ja so, wenn du versuchst, die Lücken zu stopfen, das kann einigermaßen funktionieren, muss es aber nicht unbedingt. Generell scheint es in der Liga so zu sein, als würde sich so eine Top 7 und so eine Bottom 4 abzeichnen. Also DHFK, Holzbüttgen, Weißenfels, Hamburg, Chemnitz, MFBC, Leipzig und Bonn sind alle punktetechnisch ganz nah beieinander, haben auch alle entweder ein positives Torverhältnis oder nur ein sehr, sehr knapp negatives. Und dann Platz 8 bis 11, also Schenefeld, Potsdam, Dresden und die Rockets mit relativ deutlich negativem Torverhältnis. Man kann fast sagen, ist eigentlich ganz cool, dass wir nur 11 Teams in der Liga haben. Wenn wir 8 Teams hätten und 4 Bottom-Teams, dann könnte man wahrscheinlich schon jetzt die Playdowns ausrufen, wobei wir das letzte Saison auch zu früh gehabt haben. Grüße an Holzbüttgen. Aber so wird es wahrscheinlich nochmal ganz spannend, weil sich eins von diesen 4 Teams ja vermutlich auf den 8. Platz schieben wird und dann in den Playoffs mitspielen. Und die anderen 3 werden dann wahrscheinlich in die Playdown-Runde müssen. Ja, ein paar Funfacts könnte man noch aufzählen. Potsdam bisher mit 78 Gegentoren, also die schießen relativ viele, aber die müssen, glaube ich, sich so ein bisschen ihre Defensive überdenken, damit sie nicht mehr ganz so viel zulassen hinten. Und hast du das, du hast von dem einen Derby gerade gesprochen, also von Berlin-Potsdam, hast du das andere Derby verfolgt, also Schenefeld-Hamburg?
Ja, nur nebenbei.
Okay, das war auch krasse Geschichte. Letzte Saison waren es ja auch schon 2 feurige Derbys, könnte man sagen. Also beim Hamburger Derby in Hamburg. Schenefeld eine extrem dramatische Partie, 5-3 gewonnen. Und dann zu Hause gegen Hamburg haben die ETVer einmal kurz die Verhältnisse gerade gerückt. Und das war, glaube ich, relativ klares 10-5 oder sowas. Und jetzt hat Schenefeld nach 2 Dritteln 5-0 geführt im Derby zu Hause. Da hat Hamburg wirklich extrem wenig auf die Kette bekommen, muss man sagen. Das werden die mir, glaube ich, auch nicht übel nehmen, dass ich das hier so anspreche. Dann haben sie Anfang des letzten Drittels, ich glaube nach 3 Minuten oder so, haben sie den Anschlusstreffer in Anführungszeichen gemacht. Dann stand es 1-5. Schenefeld direkt wieder ein Tor nachgelegt, dann stand 6-1. Und dann haben sie es tatsächlich noch geschafft, Schenefeld im letzten Drittel aber sowas von herzuspielen, das Spiel auszugleichen und dann in Verlängerung zu gewinnen. Also war eins der denkwürdigeren Derbys in letzter Zeit, kann man, glaube ich, sagen. Also das war ein krasses, krasses Spiel. Da beißen sich die 96er, glaube ich, heute noch in den Arsch. So, und dann, wie eingangs schon angekündigt, haben wir heute mal wieder ein Thema der Woche für euch. Und zwar hat die IFF, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, sie hat es nicht offiziell verkündet, aber es gab wohl zumindest so über die Kanäle zu den Verbänden und sowas, gab es wohl zumindest irgendwie Gespräche. Es wird über eine Neustrukturierung der internationalen Events nachgedacht. Was mit internationalen Events gemeint ist, ist natürlich vor allem die WM. Das ist ja schon seit längerem in der Denke, behaupte ich mal. Wir haben ja hin und wieder schon mal drüber gesprochen, dass es jetzt vielleicht eine Europameisterschaft geben soll und so weiter und so fort. Das Ganze hat sich jetzt ein bisschen konkretisiert. Es ist noch kein, müssen wir eingangs sagen, fertiges Modell. Also es ist noch nicht so, ab jetzt ist alles anders, das ist, wie es in Zukunft funktionieren wird, sondern es ist nur eine Idee. Es ist aber zumindest so konkret, dass offiziell drüber gesprochen wird. Also mehr als nur so ein bisschen, ja, man könnte mal. Sondern ich weiß nicht, ob es irgendwie zur Abstimmung gegeben ist. Die ganze Geschichte ist so ein bisschen diffus. Aber wir wissen zumindest, in welche Richtung es gehen könnte. Und zwar, ich zähle einfach mal die groben Sachen auf. Und dann können wir ja sagen, was wir davon halten. Das eine Elementare ist, dass es sowohl bei, gilt übrigens alles sowohl für die Herren als auch für die Damen, dass es die WM nur noch alle 4 Jahre geben soll und nicht mehr alle 2 Jahre, wie es bisher der Fall ist. Die Herren-WM soll aufgestockt werden auf 20 Teams und es werden ein wirklich bunter Strauß von anderen Wettbewerben eingeführt. Unter anderem soll es geben eine European Championship beziehungsweise Continental Championships, also auch für Afrika, Ozeanien, Amerika und so weiter und so fort. Die sind dann natürlich alle noch deutlich kleiner, sollen dann wahrscheinlich so nach und nach größer werden. Und die European Championship ist eben diese Europameisterschaft, die, glaube ich, auch alle 4 Jahre stattfinden soll. Quasi immer konträr zur WM. Also 2 Jahre danach, beziehungsweise 2 Jahre davor soll, glaube ich, die European Championships ablaufen. Da kann man natürlich Europameister werden und man kann sich darüber über die WM qualifizieren. Dann soll es geben eine European Challenge. Das ist quasi die unterste Kategorie, wo, glaube ich, Teams spielen, die mit der Weltmeisterschaft bisher nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten. Die können sich darüber qualifizieren, zu einer sogenannten World Trophy. Und in der World Trophy spielen Teams mit aus den ganzen verschiedenen Kontinentalmeisterschaften sowie aus der European Challenge und die können sich dann allesamt über die World Trophy qualifizieren für die Weltmeisterschaft. Dann wird die Weltmeisterschaft gespielt und dann geht's wieder von vorne los. Ich glaube, ich habe es einigermaßen korrekt umrissen. Ist das so, Jan? Habe ich was falsch wiedergegeben? Oder hast du es auch nicht ganz verstanden, so wie ich?
Nee, leider hast du es ziemlich präzise dargestellt.
Ah, perfekt.
Und ich glaube, dass du daran zweifelst, ist auch schon mal so der erste Kritikpunkt. Ne? Also diese Struktur ist für jemanden, der außen steht, extrem unübersichtlich und lässt sich nicht einordnen. Das würde ich jetzt nicht überbewerten, weil wenn du jetzt so Presseleute hast, die interessieren sich sowieso nur für irgendeine WM und Leute, die auch zum ersten Mal so eine Sportart sehen, die wollen erstmal so die Top-Wettbewerbe greifen. Und das ist eben dieses große Übel. Also man kann das an so vielen Sachen, an so vielen Seiten kritisieren. Also zunächst einmal, der Grund dafür ist ja überwiegend auch, damit die kleineren Länder weniger Reisestrapazen und finanzielle Kosten haben und damit die Quali nicht mehr in so 45-0 Ergebnissen ausgeht und das alles so ein bisschen smoother ist. Aber das kann man ja alles anders lösen. Ne? Also du könntest ja sagen, eine WM-Platzierung bis 8 qualifiziert automatisch. Das heißt, die Top 8 müssen gar nicht gegen die Kleinen spielen. Du kannst das Teilnehmerfeld anders strukturieren, anders gewichten. Also dafür gibt es viele, viele Lösungen, die besser sind. Es gibt eine gute Erklärung und die ist die, dass eben die anderen Regionen, sei es jetzt Asien, sei es Nordamerika oder wo auch immer, dass die halt ihre eigenen kontinentalen Turniere ausrichten können, dadurch dann natürlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen und nicht von diesen Weltmeisterschaften abhängig sind, weil sonst haben sie halt nur Quali-Spiele oder irgendwelche Turniere. Das ist aber wirklich das Einzige, was irgendwie Sinn ergibt. Der Rest ist totaler Schmarrn. Also es ist erstmal absolut unübersichtlich. Diese World Trophy, also irgendwie so eine BWM, das ist im Grunde nichts anderes als eine BWM, die einfach niemand erklären kann. Im Moment, wo dann jemand fragt, ach so, seid ihr dann Weltmeister? Sagst du, ah, nee, da sind doch irgendwie 16, 20 andere Teams.
Wir sind World Trophy Sieger.
Also das ist sehr schwierig. Und ich meine, der große Nachteil unserer Sportart ist, also uns fehlen ja diese Geschichten, ne? Weil die Sportart ist nicht so breit, sie hat nicht so einen großen Profibereich. Das heißt, wir wir brauchen viele neue Geschichten, um eben lokal unseren Sport zu aktivieren. Ne? Also wenn du über die Nationalmannschaft schreibst, das ist immer so das Gewichtigste, wenn du dich irgendwo präsentieren willst, sei es bei irgendwelchen Verbänden, Dachverbänden oder bei Medien oder wo auch immer in der Breite. Und du nimmst jetzt dieses Programm weg, also du hast jetzt noch weniger. Und es gibt, glaube ich, außer Fußball und ich glaube Rugby, ich weiß nicht, wer noch, nur alle vier Jahre dieses Event hostet. Also alle anderen machen es alle 2 Jahre, Eishockey sogar jedes Jahr. Da wird auch darüber diskutiert, ob das nötig ist. Aber das hat ja eben diesen Grund, damit du lokal in den Ländern und auch darüber hinaus diese Sportart einfach erzählen kannst. Und wir schießen uns jetzt einfach selbst ins Knie, indem wir uns diese Geschichten einfach wegnehmen. Ja, also ich kann das tatsächlich nicht erklären. Also ich verstehe das nicht. Vor allen Dingen auch diese Idee dieser Europameisterschaft ist einfach, also ja, für die anderen Kontinente meinetwegen, aber für Europa alles umzukrempeln, ist totaler Quatsch. Die WM ist eine EM am Ende. Ne? Also es sind ja alles europäische Teams, die da untereinander spielen. Ich weiß nicht. Eine Sache würde ich noch hinzufügen. Sorry, ist ein langer Monolog. Aber Kevin Kapfer war auch bei dem Thema sehr hilfreich. Und ich hatte ihn gefragt, was hält denn eigentlich so der deutsche Dachverband von dieser Geschichte? Und er meinte, ja, ist eine sehr komplizierte Story, weil was für den Dachverband natürlich sehr wichtig ist, ist die Förderfähigkeit der Nationalmannschaften. Und da gibt es ja sehr strenge Regeln vom DOSB oder beziehungsweise von diesen Töpfen, dass im Grunde wirklich nur Vorbereitung auf diese Zielwettbewerbe, also auf diese Top-Wettbewerbe finanziert werden. Und das ist ja sehr oft tatsächlich nur die Weltmeisterschaft. Und man muss erstmal überprüfen lassen, ob es tatsächlich auch für so eine kontinentale Meisterschaft oder irgendwelche Trophies oder European Challenges, ob das auch dafür taugt. Also es könnte dann tatsächlich auch sogar bedeuten, dass da irgendwelche Gelder plötzlich verschwinden oder vielleicht mehr dazukommen. Aber es ist auch nochmal kompliziert für den Verband, sowas einzuordnen. Und so richtig, also das habe ich so aus den Zeilen herausgelesen, so richtig glücklich ist man über diese Lösung mit Sicherheit auch beim deutschen Dachverband nicht.
Ja, wobei Kevin fairerweise, möchte ich noch kurz ergänzen, gesagt hat, ich glaube, die haben sich noch gar nicht so sehr auf Verbandsseite darüber ausgetauscht. Ich glaube, es war mehr so seine Sicht als Person und noch keine offizielle Verbandssicht. Das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen. Ja, du hast schon ganz viel angesprochen. Ich finde es auch total konvolut. Ich verstehe auch nicht, dass wir im Prinzip dieses geile Event, was wir alle 2 Jahre haben, ersetzen durch weniger geile Events und gleichzeitig noch irgendwelche anderen Events hinzufügen. Und so hundertprozentig verstehe ich es auch nicht. Ich kann das komplett verstehen mit diesen Kontinentalmeisterschaften. Das macht vielleicht wirklich Sinn, dass die keine komischen Qualis mehr spielen oder so, oder dass es irgendwie, weißt du, dass die ihre eigenen Meister haben und so und von denen qualifizieren sich vielleicht für die WM. Aber ich habe das Gefühl, dass es so eine brutale Umkrempelung des Qualifizierungsprozesses für die Weltmeisterschaften durch die komplizierteste hintere Drehtür, die du dir ausdenken kannst. Also ich hab auch den Eindruck, man hätte es viel, viel einfacher machen können. Generell ist es ja auch so ein Modell. Ich habe das Gefühl, ich habe selten eine Sportart gesehen, wo du den Modus oder die Modi, wie qualifiziere ich mich eigentlich wofür, für welchen Wettbewerb, wenn du das nicht auf einen Blick mehr oder weniger nachvollziehen kannst, dann ist es meistens komplizierter, als es sein müsste und schreckt Fans halt auch ein Stück weit ab. Weißt du, und wenn wir beide uns ewig drüber austauschen müssen, wie beide ist es eigentlich gemeint, wie qualifiziere ich mich wofür und welche Teams, und die machen dann das und das und kommt in dem Jahr. Und wenn wir beide das nicht sofort verstehen, die ja mit am tiefsten in solcher Materie drinstecken, dann ist es ja immer so ein bisschen die Frage, wie erklärst du das, wie so vieles anders im Floorboy, erklärst du das dem 0815 Wald- und Wiesen-Fan, weißt du? Ja und eine Sache ganz kurz noch, die ich wirklich gar nicht verstehe, also wo ich, über alles andere kann man sich einigermaßen, da gibt's Pro-Argumente, Kontra-Argumente, ich bin eher auf der Kontra-Seite, aber was soll's. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist diese Aufstockung der Herren-WM auf 20 Teams. Das ist, finde ich, das Dümmste an der ganzen Sache. Und ist wirklich auch konträr zu allem anderen, was sie wollen. Weil du hast so doch schon teilweise richtig deutliche Ergebnisse bei der WM. Das führt dann doch nur dazu, dass die Ergebnisse dann wieder deutlicher werden. Und ein Argument sollte ja auch sein, es werden Kosten gespart für Nationen und so weiter. Du hast dann einfach 4 Teams mehr, die an die WM fahren, dafür horrende Summen bezahlen müssen, da weggeballert werden und wieder nach Hause fahren. Plus ein Modus mit 20 Teams für ein Turnier, musst du mir auch erstmal erklären. Gut, dann machst du wahrscheinlich 4-5er-Gruppen, aber auch da, unser Modus für die WM ist jetzt schon kompliziert mit den A- und B-Gruppen, die besser sind als die C- und D-Gruppen und dann falsches Achtelfinale. Das musst du erstmal Leuten erklären. Das wird mit 20 Teams bestimmt nicht einfacher. Also das checke ich wirklich gar nicht, diese Aufstockung.
Ja, und auch die Probleme, dass du bei einer WM eigentlich jetzt zu viele Spiele hast, um sie mit Zuschauern zu füllen, also mit externen Zuschauern. Das war ja eine Totalkatastrophe in Schweden.
Ja.
Das ist ja ein gutes Beispiel dafür. Also wie willst du dann, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, Frankreich gegen Singapur spielt, im regulären Wettbewerb die Halle nochmal vollkriegen? Also es läuft konträr gegenüber das, was der Verband will. Und wir wurden ja zum ersten Mal darauf aufmerksam gemacht von Ate Ronkanen, der da auch im Dienst des Dachverbandes so ein bisschen reinschnuppert. Und ich würde einfach empfehlen, sich den whiteanddeeppost.de, also da ist ja die URL von den Jungs, anzuschauen zu dem Thema. Da wurden auch so ein paar Screenshots reingesetzt von diesem Men's Event Model. Also da sind so verschiedene Bubbles mit vielen Pfeilen, die erklären sollen, welches Turnier mit welchem wie verbunden ist. Und es ist wie so ein New Yorker Witz. Also weißt du, so ein als würde man aus Spaß irgendwas sehr kompliziert darstellen, um zu zeigen, wie kaputt diese Corporate-Struktur ist. Und ich glaube, das fasst alles, glaube ich, sehr gut zusammen.
Ja. Meine Quintessenz war noch bei dieser Aufstockung auf 20 Teams. Das Gefühl, da haben die sich so ein bisschen was bei der FIFA abgeguckt, weißt du? Und bei der UEFA, wo es doch auch momentan immer darum geht, wir brauchen mehr Spiele und mehr Wettbewerbe, weil dann haben wir mehr Zuschauereinnahmen und mehr Fernseheinnahmen. Was sie nicht bedacht haben, ist, dass sie generell keine Zuschauer- und Fernseheinnahmen haben.
Ja. Dann sollten sie sich, was sie sich auch abschauen sollten, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber dieses neue Ticketing von der FIFA, das ist einfach die geilste Nummer. Die FIFA hat ein Reselling-Plattform gegründet, wo, wenn du ein Ticket gekauft hast und du willst es wiederverkaufen, packst du das da rein, kannst es wiederverkaufen. Die FIFA kassiert aber 15% von dem, was du verkauft hast. Sie kassiert zusätzlich 15% von dem anderen, der bezahlt hat. Und, jetzt pass auf, es gibt keine Preisdeckelung. Das ist smart. Das heißt, nach ein paar Tagen waren da Tickets, die du für 400 €, $300 gekauft hast, waren plötzlich für 2.500 $ auf der Plattform zu kaufen. Also natürlich, es ist im Grunde ein weiß gewaschener Schwarzmarkt. Und die FIFA verdient dann nicht mehr die 400 € an dem ersten Ticket, sondern sie verdient doch mal zusätzlich $800 an diesem Wiederverkauf von den ganzen Spekulanten. Also es ist einfach total abstrus. Es ist Wahnsinn, ne? Aber, und irgendwie sagt, also ein paar Medien schreiben darüber, ne? Aber sonst dreht sich niemand. Also es ist, glaube ich, solange wir da nicht sind, könnte man sagen, geht's uns noch gut, aber das ist wahrscheinlich keine Messlatte.
Ja, da sind wir im Flowboy ja in der angenehmen Situation, dass es eigentlich immer noch Tickets zu kaufen gibt. mit ausverkauften Hallen musst du dich ja selten rumschlagen. Gut, dann haben wir doch für heute unter eher schwierigen Umständen trotzdem noch eine ganz gute Folge zusammengeschustert, Jan, oder? Was meinst du?
Ja, absolut. Also ursprünglich wussten wir ja gar nicht, ob es klappt. Jetzt hat es geklappt. Das freut mich auch sehr. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, uns etwas mehr zu folgen, geht zu Instagram und werdet da ein Follower von uns. Geht zu unserer Steady-Seite und spendiert uns einen Kaffee. Und wenn nichts sonst, dann geht bei Spotify oder Apple rein, gibt uns mal eine 5-Sterne-Bewertung und kommentiert gerne. Auch dort gibt es eine Kommentarfunktion und wir sind da jetzt ganz, ganz fleißig, um darauf auch zu reagieren. Wir freuen uns auf euch zum nächsten Mal und habt eine schöne Zeit.
Letzte Ergänzung meinerseits. Unsere nächste Folge kommt raus am 5.12., also wie immer dem ersten Freitag im Monat. Das wird auch unsere WM-Vorschau. Die Damen-WM findet nämlich statt vom 6. bis zum 14.12., also am Tag vor dem ersten Spiel bei der Damen-WM. Gibt es nochmal eine neue Konterpass-Folge und zwischendurch gibt es ein kleines Q&A-Special von Jan. Also wir halten euch auch im Winter die Treue und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.